Nun ist ja leider das große Thema heute wieder einmal die Corona-Krise. Daran können wir jetzt nichts ändern. Und da rückt das andere große Thema, das ist ja nun mal die Klimakrise, leider in den Hintergrund. Was würden Sie denn eigentlich sagen? Hat die Corona-Krise dem Klimaschutz insgesamt geschadet?
Ich denke, das können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Was wir feststellen können, ist, dass durch die Corona-Krise die Wirtschaftsleistung deutlich zurückgegangen ist. Und zurückgehende Wirtschaftsleistung heißt erst einmal für das Klima geringere Treibhausgasemissionen. Die spannende Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen, ob wir es schaffen, mit der hoffentlich bald überwundenen Corona-Krise dann auch wieder mit einer vernünftigen laufenden Wirtschaft das dahingehend umzubauen, dass trotz funktionierender Wirtschaft, und das ist ja die Herausforderung, die Treibhausgasemissionen reduziert werden können.
Ich habe ja schon gesagt, Sie arbeiten beim Umweltbundesamt. Dort sind Sie zuständig für all die Fragen um das Thema, wie lebe ich klimafreundlich. Das sind ja ganz viele Aspekte, das Heizen, die Ernährung, der Verkehr, das Wohnen ja auch und so weiter und so fort. Und Sie sagen von sich selber, Sie leben klimaneutral. Wie können Sie sicher sein, dass das stimmt, Herr Bilatz?
Klimaneutral heißt, dass ich netto keinen CO2-Treibhausgasemissionen verursache. Das heißt, die restlichen Emissionen, die noch durch meinen Lebensstil verursacht werden, spare ich an anderer Stelle wieder ein. Und das ist die wichtigste Botschaft. CO2 einsparen kann ich nicht nur bei mir, sondern ich kann es auch bei anderen. Das fängt an in der Familie, in der WG. Wenn ich einen energieeffizienten Kühlschrank kaufe, speichere das CO2 nicht nur für mich ein, sondern für alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Die Spardusche, da duscht nicht nur ich, sondern auch andere, geht dann weiter im Betrieb, wenn ich mich dafür einsetze, für ein Energiemanagementsystem oder für Mobilitätsmanagement. Auch da kann ich bei anderen CO2-Vermeidung anstoßen.
Was müssen wir uns da eigentlich genau vorstellen? Wo sind wir jetzt und wo müssen wir hin? Wir haben ja immer das Bild des ökologischen Fußabdrucks. Wie viel verbraucht denn oder wie viel CO2 produziert denn der Standarddeutsche und wie viel sollte er produzieren, Herr Bilatz?
Der durchschnittliche Bewohner in Deutschland produziert rund 11 Tonnen CO2-Emissionen pro Person und Jahr. Stand heute, wo wir hinwollen für eine klimaneutrale Gesellschaft, ist zur Netto-Null. Und das heißt, um das auch hinzubekommen, dürfen die Emissionen pro Person auf maximal eine Tonne pro Person und Jahr in der Höhe stattfinden. Das heißt, die deutsche Klimaformel auf den Einzelnen übertragen, 11 minus 10 Tonnen, kleiner gleich eine Tonne.
Das klingt nach einem sehr, sehr großen Schritt.
Das ist ein sehr großer Schritt, aber gesellschaftlich haben wir da ja auch einige Jahre Zeit, um diesen Wechsel, diesen Systemwechsel hin zu einer treibhausgasneutralen Produktion auch zu schaffen. Auf individueller Ebene kann ich dieses Ziel eben heute schon erreichen, wenn ich den Blick wegnehme von dieser eine Tonne hin zu den 10 Tonnen, die ich vermeiden muss, die ich vermeiden soll, dann da kann ich mit einem guten Lebensstil in Deutschland einen Fußabdruck von rund 5 bis 6 Tonnen durchaus schaffen, mit gedämmter Wohnung, mit energieeffizienten Geräten, mit Carsharing etc. und kann gleichzeitig durch Kompensation, durch ökologische Geldanlage weitere 5 bis noch mehr Tonnen CO2 bei anderen einsparen.
SWR 2, Impuls 1000 Antworten. Unser Thema heute, wie lebe ich klimafreundlich? Bei uns ist Dr. Michael Bilatz vom Umweltbundesamt. Wir haben schon erste Anrufer in der Leitung und zuerst möchte ich begrüßen Frau Elster aus Karlsruhe. Guten Tag.
Ja, genau. Guten Tag.
Welche Frage haben Sie für uns?
Ich habe eine Frage, die mich schon lange Zeit beschäftigt. Und zwar wird immer wieder gesagt, dass man aus ökologischen Gründen und ethischen sowieso auf Fleisch verzichtet oder das Fleisch extrem reduziert. Und ich verstehe nicht, warum man nicht auch gleichzeitig von den weißen Tierprodukten spricht, sprich Milchprodukten. Diese kommen doch genauso aus der Massentierhaltung. Dafür müssen die Tiere genauso gefüttert werden mit dem ganzen Zeugs von Südamerika. Und das ist genauso schädlich, weil das alles um dieselben Tiere sich dreht. Und die ganzen Vegetarier, die jetzt stolz darauf sind, dass sie kein Fleisch mehr essen, die essen dafür umso mehr Milchprodukte. Also das kann doch nicht sein, dass man jetzt nur immer von Fleischverzicht oder von Fleischreduktion spricht.
Na gut, dass Sie uns anrufen, Frau Elster. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich hier auf meinem Zettel habe. Die CO2-Bilanz im Vergleich, jetzt sprechen Sie es ja an. Einmal haben wir das Fleisch essen, dann haben wir die vegetarische Ernährungsweise und dann die vegane Ernährungsweise. Herr Bilhartz, können Sie uns das vielleicht mal in die CO2-Bilanz einordnen?
Mache ich gerne. Die Frage, den Punkt, den Frau Elster anspricht, ist vollkommen korrekt. Wir sprechen im Umweltbundesamt deshalb grundsätzlich immer von der Reduktion tierischer Produkte und das beinhaltet eben sowohl Fleisch als auch Milchprodukte. Wenn man die Frage stellt, woher das kommt, denke ich, ist es einfach auch aus der Ecke gesunder Ernährung. Da lautet die Botschaft, Fleischkonsum reduzieren, aber Milch hat in gesundheitsorientierter Betrachtung einen recht guten Stellenwert. Aus CO2-Sicht hingegen sind alle Milchprodukte, sind vor allem eben aus der Rinderhaltung und Rinderhaltung hängt sehr stark mit Methanemissionen zusammen und hat deswegen auch einen sehr negativen Effekt auf den Klimaeffekt. Im Prinzip ist es so, Schweinefleisch, Hühnerfleisch hat in etwa dieselbe CO2-Bilanz wie Käse. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn man Fleisch 1:1 durch Käse ersetzen würde, wäre für das Klima erst einmal nichts gewonnen. Ich muss allerdings dahingehend einschränken, dass der normale vegetarisch lebende Mensch das nicht 1:1 ersetzt. Natürlich essen vegetarisch lebende Menschen mehr Käse und tendenziell auch mehr Milchprodukte, aber es findet trotzdem, also es werden nicht die gleichen Kalorienmengen konsumiert. Und insofern liegt der vegetarisch lebende Mensch trotzdem rund 300 bis 400 Kilogramm unter dem normalen fleischessenden Durchschnitt.
Also Sie meinen jetzt, was die CO2-Bilanz angeht. Kilogramm CO2-Emissionen, das meinen Sie, ne?
Genau.
Okay.
Also nicht Gewicht.
Ja, ich dachte jetzt schon, das wäre relativ viel. Frau Elster,
aber der gesundheitliche, ja? Entschuldigung, der gesundheitliche Wert, der kann doch nicht genauso gut sein wie von anderem. Also die Tiere, das sind diese ganzen Milchprodukte, die kommen ja alle genauso aus der Massentierhaltung wie das Fleisch. Vergessen wir mal die Leute, die sagen, ja, sie kaufen alles nur von Biobauern. Das kann alles gar nicht sein, weil es gar nicht so viele gibt und gar nicht so viel um die Ecke irgendwie erreichbar sind. Aber diese ganzen Milchprodukte, die werden doch genauso. Da sind die Tiere werden doch mit Antibiotika, mit Wachstumsförderern und mit Tod und Teufel werden die gefüttert, damit sie möglichst schnell irgendwie was produzieren. Das kann doch nicht sein, dass der gesundheitliche Wert irgendwie auch nur gut ist. Und dann, Butter ist ja das unökologischste überhaupt, was es gibt, weil da so viel Milch verarbeitet werden muss, um dann ein bisschen Butter rauszukriegen. Also das kann doch weder ökologisch noch gesundheitlich in irgendeiner Form irgendwie gut sein.
Also wir wollen ja heute mal zuerst über den ökologischen Fußabdruck sprechen. Sie haben natürlich recht, das ist ein anderer Aspekt, nochmal die gesundheitlichen, auch die ökologischen Folgen der Massentierhaltung. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal über die Folgen für den CO2-Fußabdruck, Herr Bilhartz.
Vielleicht trotzdem noch ganz kurz korrigieren, das ist ein Missverständnis. Also ich wollte nicht sagen, dass es besonders gesund ist, möglichst viel Käse und Milch zu konsumieren. Ich wollte einfach nur von der Erklärung her sagen, weshalb der Fokus in der öffentlichen Diskussion sehr stark auf dem Fleisch liegt, ist, weil das Fleisch auch in der Gesundheitsdebatte eine sehr starke Aufmerksamkeit erfahren hat, weil wir definitiv viel zu viel Fleisch aus gesundheitlicher Sicht konsumieren. Das wollte ich einfach nur gesagt haben. Aber ansonsten vollkommen bin ich bei Ihnen, Frau Elster. Gilt in beide Richtungen. Wir müssen und sollen den Konsum tierischer Produkte reduzieren. Zwei Beispiele, wenn ich einen Liter Milch durch einen Liter Hafer trinke oder Sojatrink ersetze, spare ich pro Liter 1 Kilogramm CO2 ein.
Ja, genau.
Mhm. Wenn ich Margarine statt Butter nehme, wenn ich Margarine statt Butter nehme, spare ich pro Kilogramm Butter oder Margarine ebenfalls nochmal 6 Kilogramm CO2-Emissionen ein.
Also Frau Elster, vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie lagen vollkommen richtig. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich mich über den Umweltschutz unterhalten möchte. Danke für Ihren Anruf und ich hoffe, wir haben Ihre Frage beantworten können.
Ja.
Schönen Tag noch. Danke.
Danke.
Und der nächste Hörer in unserer Leitung ist Herr Hornauf, richtig, Herr Hornauf?
Ja,
genau. Korrekt. Guten Tag, willkommen in der Sendung. Welche Frage haben Sie für uns?
Ich koche koche, seitdem ich im Ruhestand bin, sehr viel Marmelade. Und ich möchte wissen, ob das besser wäre, ich würde das nicht machen, sondern die Marmelade kaufen. Wäre das umweltfreundlicher?
Warum meinen Sie, wäre das umweltfreundlicher, wenn ich fragen darf?
Ich weiß es nicht, weil vielleicht die großen Mengen, die in Fabriken herstellen, da nicht so viel Strom verbraucht wird, wie wenn ich Marmelade koche.
Herr Billertz, kann man dazu was sagen?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine gute Überleitung zu einer wichtigen Aussage. Wir dürfen es nicht übertreiben mit der CO2-Brille. Ich mache auch selber Marmelade ein, weil es mir besser schmeckt, weil ich die Früchte im Garten habe und weil es einfach toll ist, sozusagen Vorräte zu Hause zu haben. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt diese gegenläufigen Effekte, dass zum Beispiel Brotbacken zu Hause sehr ineffizient im eigenen Backofen stattfindet, während es in der Brotfabrik vor Ort mit sehr effizienten Maschinen gemacht wird. Und das Gleiche gilt vermutlich auch bei der Marmelade. Wobei es dann bei der Marmelade hinzukommt, dass das Einwegglas eine sehr große Rolle spielt, weil die Verpackung Einwegglas ein sehr negativen Einfluss auf die CO2-Bilanz hat. Insofern wäre ich bei der Marmelade eigentlich optimistisch, dass es auch aus Klimasicht lohnt, die Marmelade selber zu kochen mit den Gläsern, die man zu Hause hat.
Und man beschäftigt sich natürlich auch ein Stück weit mit der Natur, Herr Hornauf.
Ja, ist klar. Und ich brauche jetzt auch keinen roten Kopf mehr bekommen, wenn ich Marmelade koche.
Bitte, nein, auf keinen Fall, Herr Hornauf. Vielen Dank für Ihren Anruf, ja, Herr Billertz.
Ja, danke für die Antwort.
Sehr gerne. Herr Billertz, da stellt sich mir noch eine andere Frage. Jetzt war ja in eine Richtung betrachtet der Aspekt, zu Hause koche ich jetzt Marmelade oder ich backe mein Brot. Wenn ich jetzt überlege, die Industrie, die macht da 10.000 Brote, aber zentral, wahrscheinlich verbraucht die dann für jedes einzelne Brot weniger Energie. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie kann ich als Einzelner klimafreundlich leben? Da sagen ja viele Leute, das ist ein verschwindend geringer Beitrag, den ich als einzelnes Individuum habe. Die Industrie, die ist es, die verursacht ja viel mehr CO2. Wie sehen Sie das?
Also wir sind alle im gleichen Boot und wir sind ja nicht nur private Verbraucher, sondern wir arbeiten in dieser Industrie, in der Wirtschaft, in Organisationen. Wir wählen die Politik, die den Rahmenbedingungen setzt. Insofern gibt es da, glaube ich, sollte man nicht zu viel auf andere zeigen, sondern wir reden über geteilte Verantwortung. Die Industrie muss ihren Beitrag leisten und wenn ich die Bäckereifirma nehme, dann ist das, was die Firma machen kann, ist Energieeffizienz in ihrem Betrieb ganz oben hinzustellen, Abfallmanagement zu machen. Das kann ich dort erwarten, dass das getan wird. Was ich von der Politik erwarten muss, ist, dass sie die Rahmenbedingungen besser weiterentwickelt, dass sie umweltschädliche Subventionen abbaut, zum Beispiel im Hinblick auf das Fliegen, dass auch Flugzeuge eine entsprechende Mehrwertsteuer, Kerosinsteuer bezahlen müssen. Und was ich beim Verbraucher schauen muss, ist, ich habe vorhin gesagt, 11 Tonnen ist der Durchschnitt, den der Deutsche an CO2-Emissionen pro Jahr hat. Die guten Menschen, klimabewussten Menschen schaffen 5 bis 6 Tonnen im Jahr. Die schlechten, die sozusagen sich überhaupt nicht um Klimaschutz kümmern, in einer ungedämmten Wohnung ganz hoch heizen, viel Auto fahren mit einem Auto, das sehr viel Sprit braucht, da kommt man schnell auf 20 und mehr Tonnen. Das heißt aber, der Handlungsspielraum des Einzelnen ist größer als diese Differenz, die 10 Tonnen. Und da muss ich einfach sagen, das ist das, was ich vom Einzelnen schon erwarten kann, dass man da seinen Beitrag dazu leistet.
Willkommen in SWR 2 Impuls, Frau Jänichen.
Ja, guten Tag, Herr Billert. Ich habe schon jahrelang mir überlegt, was ich für eine Zusatzheizung nehme. Ich habe einen Kachelofen für eine Etage von 8x8 und das ist manchmal ein bisschen schwierig, vor allem wenn es windig ist und oder wenn es sehr kalt ist oder wenn es überraschend ist. Deswegen wollte ich einfach, ich habe mir gleich am Anfang eine elektrische, so einen Radiator, so einen Ölradiator gekauft, aber der stinkt und den mag ich nicht und jetzt will ich was Neues kaufen. Es wird angeboten, so ein fahrbarer elektrische Heizung, aber mit Steinen drin. Und ich bin jetzt überrascht ein bisschen. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. Ihre Sendung kommt überraschend. Was meinen Sie, wenn ich selbst fast keinen Strom brauche? Ich zahle bei Greenpeace 13 Euro im Monat. Das ist ja fast nichts.
Das ist Ihr Stromverbrauch?
Ja, Verbrauch nicht, also zahle ich. Ich weiß jetzt nicht, was ich verbrauche, weil ich fast keine elektrischen Geräte habe. Ich koche auch mit Holz. Und deswegen, ich bin also in der Beziehung, bin ich sehr umweltfreundlich, glaube ich wenigstens.
Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie eine Einschätzung haben, welche zusätzliche Heizung sollten Sie sich zulegen aus Sicht der CO2-Bilanz? Richtig, Frau Janichen?
Ja.
Okay.
Ob Sie mir da was sagen könnten, ich habe die Firma noch nicht angerufen, bin noch nicht dazugekommen über die Daten, und die Daten sagen mir auch nichts, weil ich physikalisch nicht sehr begabt bin.
Na, Herr Bilatz, da können Sie der Frau sicher helfen.
Also. Das sagt sich so leicht, aber gerade bei Heizung, das ist sehr abhängig von der konkreten Situation, von Ihrem Nutzerverhalten. Aber wenn es wirklich nur darum geht, eine bestehende Heizung nochmal zu ergänzen für einzelne Stunden, auch gar nicht für die gesamte Wohnung, sondern wirklich im Prinzip lokal für die Füße oder für drei
wo
Stunden.
Wo ich bewegen kann, eine Heizung, also auf Rädern.
Da machen Sie da, wenn Sie sowieso auch schon Ökostromkunde sind mit Ihrem geringen Stromverbrauch, sicher nichts falsch, wenn diese Stromheizung, dieser Radiator Ihrem Nutzen entspricht, Ihrem Bedürfnis entspricht.
Ja, meinen Sie, ich könnte es jetzt machen. Da gibt's tolle Angebote, aber ich verstehe nicht viel. Ich muss mich erst noch mit den Leuten da unterhalten.
Genau, also. Was auf jeden Fall eine Überlegung wäre, je nachdem, in was für einer Stadt Sie wohnen, es gibt von den Verbraucherzentralen gibt's Energieberatung. Da kann man sich sozusagen einfach mal eine Stunde gönnen und von den Verbraucherschützern, Energieberatern sich dafür seinen ganz konkreten Fall beraten lassen. Das würde ich gegebenenfalls in dieser Situation auch einfach empfehlen,
die
zu sagen.
Die kommen manchmal rauf, die kommen manchmal an festen Tagen, zu bestimmten Zeiten kann man sich...
Dann können Sie auch wirklich Ihre konkrete Situation darlegen, und dann kann sich der Energieberater da auch die Zeit nehmen, das wirklich fundiert zu beantworten.
Also am besten ein Anruf auch bei der Verbraucherzentrale, nicht nur bei uns hier in SWR2 Impuls 1000 Antworten. Danke für den Anruf, Frau Jennichen.
Danke auch schön.
Danke, schönen Tag
Ade.
Noch. Und jetzt begrüße ich Herrn Bart Teves bei uns in der Sendung. Hallo.
Ja, einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe weniger eine Frage als vielmehr eine Anregung und möchte gern wissen, was Sie davon halten. Und zwar ist Folgendes: Wir leben hier auf dem Land. Ich habe eine ziemlich große Familie mit mehreren Kindern. Und wir haben hier eine Busverbindung in die nächste Einkaufsgelegenheit. Und die fährt auch jede Stunde zuverlässig. Aber der Bus ist immer leer. Der ist wirklich leer. Wenn ich mit meiner Frau zusammen da fahre, sind wir zu zweit da drin. Manchmal kommt noch jemand, aber dieses Riesenschiff fährt eigentlich für uns. Ne? Und wenn ich meine Tochter, meine Jüngste, in die Schule bringe, dann ist der Hauptaugenmerk, dass sie nicht von irgendeinem SUV oder wie diese Dinger heißen, überfahren wird, die hier andere Kinder anliefern. Das heißt, im Klartext, hier auf dem Land hat jeder zweite Haushalt so einen Panzer. Okay, wohnen auf dem Land, das ist vielleicht auch dahingehend. Aber jetzt ist meine Frage bzw. Anregung, wenn jetzt an der Tankstelle jeder Liter Benzin oder Diesel das Doppelte kosten würde. Rabiat von 0 auf 100 das Doppelte. Und mit diesem Geld, das dann mehr eingenommen würde, abgesehen von der Steuer, die ja sowieso auf diesem Treibstoff ist, da müsste man doch den Nahverkehr locker, aber wirklich locker umsonst machen können. Das heißt, Luxemburg macht das ja vor, mehr oder weniger, dass man also mit dem Bus fahren würde. Der Autofahrer, der sich ärgern würde, dass er so viel für sein Benzin bezahlen müsste, der würde sich erstens überlegen, ob er sich nicht ein treibstoffsparenderes Fahrzeug zulegt. Er würde vielleicht seine Fahrtätigkeit etwas einschränken. Und er müsste sich doch auch fragen, ob seine Angehörigen, also seine Familienmitglieder, so er sie denn hat, ja auch umsonst an dem Bus partizipieren könnten. Und das ist meine Überlegung. Warum ist da noch nie irgendwann irgendwo jemand auf so eine Idee gekommen? Bin ich denn, wie gesagt, das war's. Ich bedanke mich.
Herr Billertz, ich denke, das ist so eine Vorstellung, von der träumen Sie nachts, oder?
Ja.
Den ganzen Tag.
Ich bin gerade unterwegs zum Einkaufen. Und ich bin mitgefahren, weil das wirklich teuer ist. Das kostet 4 Euro. Und das sparen Sie mal ein im Aldi oder wo. Das ist gar nicht so einfach.
Also Herr Billertz, gibt es das denn nicht tatsächlich irgendwo?
Also Herr Barthewes hat es ja gesagt, es gibt Städte und Länder, die damit experimentieren, mit dem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Und keine Frage, Sie haben es ja gerade angedeutet, Sie rennen mit diesen Überlegungen im Umweltbundesamt offene Türen ein. Aber das Problem ist nicht, dass noch niemand draufgekommen ist, sondern das Problem ist, dass man diese Ideen auch umsetzen muss gegen die Widerstände in der Bevölkerung, in der sehr von der Autoindustrie geprägten deutschen Landschaft. Und wir uns da im Prinzip seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen und da Schritt für Schritt versuchen müssen, weiterzukommen. Carsharing-Angebote ist so eine Idee, zu sagen, okay, wir machen mal den Schritt weg vom eigenen Auto hin zu einem Autopark, den ich buchen kann, wenn ich das Auto brauche, aber der nicht immer vor der Haustüre steht, der dazu führt, dass die Menschen automatisch häufiger Bus fahren, häufiger den öffentlichen Nahverkehr nutzen, dass sie auch eher mit anderen bereit sind, Wege zusammen im Auto zurückzulegen, weil das wäre ja dann der nächste Punkt, wenn man sich morgens anschaut, wie viele Autos mit einer Person durch die Gegend fahren und alle nur, weil man nicht 5 Minuten auf den Nachbar warten möchte. Da haben wir noch sehr viel und sehr dicke Bretter zu bohren.
Naja, ich sehe das Auto als Statussymbol. Ne? Mein Schwiegersohn, der muss auch jetzt so einen Panzer fahren, wobei ich es bei ihm noch verstehen kann. Er ist landwirtschaftlich tätig. Aber davon müsste man das Bewusstsein der Menschen dahingehend zu verändern. Ich hab so eine Vision. Ich würde mir gern so ein Luxusvehikel, und zwar schwebt mir da so ein Hammer vor. Ein Hammer, diese amerikanische, bei diesem Film ist das wunderbar beschrieben, bei diesem, wie heißt er nochmal, wo der sich diese Muschi-Falle oder wie er das Auto nennt, wo er sich extra so einen Hammer kauft, um Frauen aufzureißen. Ich habe mir also überlegt, wenn ich so im Lotto gewinne, kaufe ich mir so ein Scheißding und stell das hochkant, also auf die Rückseite oder seitlich bei mir vor die Haustür, lass es mit Beton vollgießen, damit die Leute sehen, hier dieser Armleuchter kann sich das leisten. Ne? Nur als damit meine Tochter, meine Jüngste, die in der Schule wahrscheinlich die einzige ist, deren Eltern kein Auto haben. Wir sind militante Nicht-Autofahrer und wir schmähen diese SUVs, die da rumfahren, immer mit Handzeichen und so weiter und so fort.
So klingt es auf jeden Fall, Herr Barthewes.
Ich bin etwas erbost über diese Sache. Also was heißt erbost?
Wir haben auch andere Leute, das müssen wir zur Vollständigkeit halber auch sagen, die werden uns jetzt schon anfangen, eine E-Mail zu schreiben und sagen, es ist mein Recht, SUV zu fahren und so weiter. Diese Interessen gibt es. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, Herr Barthewes, Sie sind völlig anderer Meinung. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Das war ein schöner Beitrag zu unserer Sendung. Dankeschön. Vielleicht nehmen wir gleich den nächsten Hörer an die Reihe. Wir haben einen großen Andrang. Ich bitte jetzt schon mal zu entschuldigen, dass wir vielleicht nicht alle Fragen beantworten können. Auf jeden Fall wäre jetzt an der Reihe Herr Klein, wenn er mich denn hört. Herr Klein, hallo. Bei Ihnen geht es um Solaranlagen, wenn ich richtig informiert bin.
Also ich habe mit Entsetzen gehört, dass diese Photovoltaikanlagen, die man jetzt also vor ungefähr 20 Jahren gebaut hat, 2001, 2002, da zähle ich dazu, wenn die auslaufen, wenn die 20 Jahre rum sind, dass man die nicht mehr betreiben darf, beziehungsweise zumindest mal kein Geld mehr kriegt. Und ich denke, das ist ja wohl der blanke Unsinn. Die Anlagen funktionieren einwandfrei. Wenn sie kaputt geht, wird sie repariert, klar. Aber die dann abzuschalten, oder man darf zum Beispiel auch mit Windstrom kein Heizwerk betreiben, keine Fernheizung. Wo doch zum Beispiel auch Windstrom hier und da, wenn er zu viel anfällt, verschenkt wird. Das wäre doch für große Heizwerke, die also mal, wie heißt das, die Fernheizungen betreiben, das gefundene Fressen, diesen Strom, den sie ja geschenkt kriegen, wo sie noch Geld dazu kriegen, da einzuspeisen in ihren Speicher mit Tauchsonden. Das ist ja gar kein Problem mit so überdimensionierten Tauchsiedern. Aber wie gesagt, das Grundproblem jetzt, meine 20 Jahre alte Photovoltaikanlage abzuschalten bzw. abzubauen oder kein Geld mehr zu kriegen, das finde ich abartig.
Das wusste ich gar nicht, dass das so ist, Herr Bielhardt.
Das ist noch nicht geklärt. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die 2000 eine Solaranlage auf das Dach meiner Eltern gemacht hat und stehe vor demselben Problem wie Herr Klein. Es ist tatsächlich so, dass die Politik bisher geschlafen hat und das noch nicht rechtlich geregelt hat, aber es besteht nach wie vor die Hoffnung, dass das noch bis Ende des Jahres auch passiert, dass es eine Regelung gibt bezüglich der Einspeisung und auch der Frage, wie man mit diesem Strom dann auch umgehen kann im Hinblick auf Eigennutzung etc. Das heißt, die Antwort ist noch anhängig und also, die Hoffnung, die habe ich und die haben Sie, dass wir da eine vernünftige Lösung hinkriegen seitens der Politik, weil es genauso ist, wie Sie sagen, die Anlagen laufen ohne Probleme und können auch weiterhin Strom produzieren und sollen das natürlich auch im Sinne des Klimaschutzes.
Ja klar. Also wie gesagt, ich denke, bei diesen ganzen Verträgen, die mit den ganzen Jahren da mit Solarsachen gemacht wurden, da hat die Lobby der Gegner immer noch so hintenrum, immer noch so Fußangeln gelegt. Ach, damit kriegen wir sie dran. Wir wollen eigentlich gar nicht, dass es funktioniert. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei dem Herrn Altmaier, vielleicht momentan hat es vielleicht gebessert, aber auch bis vor kurzem noch der Punkt war, so ein Scheißdreck müssen wir halt machen, aber genau genommen wollen wir nicht.
Das hat meine Man muss Antwort natürlich sagen, dass man da zu Recht auch wütend sein kann, weil es war vor 20 Jahren schon klar, dass in 20 Jahren dieses Problem besteht. Dass man jetzt wirklich kurz vor Torschluss noch keine Regelung hat, ist erstmal nicht nachvollziehbar.
Herr Klein, vielen Dank. Danke.
Ja, okay, das war's.
Wir haben Ihnen ein Stück weit weiterhelfen können. Wir müssen jetzt da die endgültige Lösung noch abwarten. Genau. Das ist ja die eine Sache, die schon mal gut ist, den eigenen Strom produzieren, vielleicht mit einer Solaranlage auf dem Dach. In der nächsten Frage von Frau Kamm, wenn ich das richtig verstanden habe, da geht es um eine andere Sache, da geht es um das Stromsparen, Frau Kamm, richtig?
Ja, es geht also grundsätzlich ums Energiesparen natürlich und man sagt ja, der Teil für Erwärmung unserer Wohnungen etc., der ist der Teil, der am meisten CO2 erzeugt. Und deswegen interessiert mich das Thema Dämmen sehr. Und zwar zwei Teile hat meine Frage. Das eine ist, womit dämmt man am besten? Also ich weiß es aus meiner Umgebung vom eigenen Haus, in dem ich wohne, nicht mein eigenes, aber das mit Styropor gedämmt wurde und dass das aber auch umstritten ist, wie viel das bringt und auch Styropor in der Herstellung und so weiter, auch die Feuergefahr. Also ist ja auch nicht unbedingt so klimafreundlich. Also das ist das eine, welches Material wäre eigentlich das Beste aus Klimasicht und aus ökologischer Sicht. Und das Zweite ist, gerade in Stuttgart haben wir hier viele alte Häuser mit schönen Fassaden, die noch Gott sei Dank da sind. Die kann man jetzt aber nicht von außen mit Styropor oder was auch immer zukleben. Gibt es denn irgendwelche sinnvollen Möglichkeiten, von innen die Wohnungen zu dämmen? Ich weiß, dass man immer da sagt, ja, Schimmel und so weiter, aber vielleicht ist man da inzwischen schon weiter.
Das schreit auch nach einer individuellen Beratung, würde ich als Laie jetzt sagen, Herr Bielhardt. Was meinen Sie?
Es war ja recht allgemein formuliert, die Frage. Insofern kann ich da auch zwei Antworten geben. Die erste Frage, was sind die besten Dämmstoffe? Grundsätzlich ist Styropor wirksam, es passt als Material des Dämmens. Natürlich habe ich das Problem dann, wenn ich es wieder abreiße, beziehungsweise auch die Kügelchen, die sozusagen auf der Baustelle davonfliegen, dann habe ich wieder Plastik in der Umwelt. Das möchte man nicht haben. Ansonsten gilt hier, wie in anderen Bereichen auch, ist es ein bisschen Geschmackssache. Nachwachsende Rohstoffe, ich kann mit Hanf dämmen, ich kann mit Schafwolle dämmen, ich kann mit Isoflock, mit Papierschnipsel dämmen. Da gibt es ganz unterschiedliche Dämmsysteme, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und das ist letztendlich dann auch Entscheidung des Bauherrn. Und auch da wieder der Hinweis, es gibt in den Verbraucherzentralen, in Energieberatung inzwischen auch teilweise solche Dämmstoffkoffer, wo man nochmal eine spezielle Beratung bekommen kann, welcher Dämmstoff für welche Anwendung interessant ist. Das Zweite, die Frage, wie gehen wir mit schönen Schmuckfassaden um? Es ist definitiv möglich, Häuser auch innen zu dämmen. Was man wissen muss, ist, dass Innendämmung sehr viel anspruchsvoller ist als Außendämmung. Das heißt, Außendämmung ist fehlerfreundlich. Wenn Sie da schlecht dämmen, dann verlieren Sie halt Wärme, aber sonst passiert da nichts. Wenn Sie eine Innendämmung schlecht machen oder falsch machen, dann kann es passieren, dass Sie da auch Feuchtigkeitsprobleme reinbekommen. Insofern sind die Möglichkeiten der Innendämmung nicht ganz so zahlreich wie die Außendämmung, aber im speziellen Fall von Schmuckfassaden ist es durchaus eine attraktive und überlegenswerte Handlungsoption.
Frau Kamm, haben wir Ihnen weiterhelfen können?
Ja, eine kurze Anmerkung zum Schluss noch. Also ich bin ganz begeistert über die Sendung und wir sind nämlich eine Initiative von Stuttgarter Gruppen, die gerade Unterschriften sammeln für einen losbasierten Bürgerinnenrat zum Thema Klima. Und sehen ja, dass die Bürger und Bürgerinnen sehr gute Ideen haben. Und ich hoffe auch, dass wir genug Unterschriften dafür bekommen. Vielleicht wird es noch ein bisschen bekannter dadurch. Dankeschön.
Ein Tool, das haben Sie beim Umweltbundesamt, das wollen wir auf jeden Fall noch vorstellen. Das ist der CO2-Rechner, den Sie im Internet haben. Da kann man einfach googeln, Umweltbundesamt CO2-Rechner, findet man sehr schnell. Da kann ich meine persönliche, individuelle CO2-Bilanz einschätzen. Da wird dann gefragt, wie viele Personen leben im Haushalt, wie groß ist die Wohnfläche, das Baujahr des Hauses, Art der Heizung, haben Sie ein Auto, nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und so fort. Und am Ende bekommt man dann eine Einschätzung. Wir haben eben gesagt, 11 Tonnen CO2 im Jahr, das wäre so ungefähr der Durchschnittsdeutsche. Ich habe das eben mal gemacht, Herr Billard, 7,1 habe ich. Ist das gut, ist das schlecht?
Offensichtlich sind Sie deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. Da sind Sie schon sehr gut und können sich auf die Schulter klopfen.
Toll, Fleißkärtchen, super, freue ich mich. Aber ein paar Sachen sind mir dann noch aufgefallen. Da gibt es so Kategorien wie zum Beispiel Einkommen. Da dachte ich, nanu, was will Herr Billhartz jetzt von mir wissen, wenn ich da mein monatliches Nettoeinkommen angeben muss? Warum spielt das eine Rolle beim CO2-Fußabdruck?
Es ist ganz einfach, hohes Einkommen heißt hohes Konsumniveau, heißt hohe CO2-Emissionen. Das ist empirisch der einzige ganz klare Faktor, den wir belegen können. Da spielt sozusagen weniger die Rolle, was man für Einstellungen hat etc., sondern hohes Einkommen führt dazu, dass die Wohnung größer ist, dass man in der Regel auch ein oder zwei Autos hat, größere Autos hat, mehr Urlaub macht, höheres Mobilitätsverhalten insgesamt und vor allem ein höheres Konsumniveau von elektronischen Gütern etc.
Klar, wenn ich viel das Geld habe, kann ich auch viel kaufen. Ja.
Genau, ist eigentlich total plausibel, aber ist genau der Grund, weshalb wir das im CO2-Rechner für den Schnellcheck abfragen, um so eine grobe Einordnung hinzubekommen, ohne lang 100 Fragen abfragen zu müssen, damit Sie ungefähr wissen, wo Sie mit diesem Einkommen ungefähr stehen würden. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist kein Zwang. Also nur weil ich ein hohes Einkommen habe, habe ich automatisch viele CO2-Emissionen, sondern nein, ich habe Handlungsfreiheiten. Es gibt trotzdem die Möglichkeit, auch mit hohem Einkommen auf einen Fußabdruck deutlich unter den 11 Tonnen, sogar auf 5 Tonnen zu kommen. Denn es ist umgekehrt natürlich auch so, dass einzelne Themenbereiche im Bereich umweltfreundlicher, klimafreundlicher Konsum, biologische Produkte, ökologische Textilien oder jetzt mit der E-Mobilität, dass das oft Themen sind, wo man am Anfang mehr Geld braucht oder die teurer sind, weil die Rahmenbedingungen noch nicht entsprechend sind, wie sie sein sollten, weshalb solche Menschen mit hohem Einkommen dann da auch besondere Möglichkeiten haben.
Das ist natürlich ein wichtiges Stichwort, weil wenn wir jetzt hier uns unterhalten über all die Möglichkeiten, die wir haben, da wird vielleicht der eine oder andere sagen, na, ich muss aber ganz genau auf jeden einzelnen Euro schauen am Monatsanfang, am Monatsende. Ich habe nicht das Geld für eine teure moderne Heizung, keine teure Dämmung. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir auch keine Bioprodukte leisten. Das ist natürlich ein Punkt, Herr Billhartz, ne?
Ist ein ganz wichtiger Punkt für die andere Richtung. Das heißt, auch da eigentlich eine tolle Botschaft, die ein bisschen Gelassenheit mitbringt. Wer niedriges Einkommen hat, hat im Umkehrschluss in der Tendenz auch einen niedrigeren Fußabdruck. Deswegen ist das Argument immer, ja, Umweltschutz können sich ja nur die Reichen leisten, ist trifft nicht, weil die Reichen, die müssen sich den leisten, weil sie ja auch viele Emissionen haben, und die, die nicht so viel Geld haben, die können auch ein bisschen gelassener sein und sagen, naja, ich kann ja auch gar nicht so viel ausgeben. Aber auch da gilt natürlich dasselbe, und da muss man differenzieren. Es gibt viele Maßnahmen, sie haben sowas wie Energieeffizienz, energieeffizienter Kühlschrank, die Sparbrause, da kann ich ja Geld sparen. Das heißt, da muss ich zwar am Anfang eine kleine Investition tätigen, aber danach spare ich sogar Geld. Insofern sind das eigentlich genau auch die richtigen Tipps für Menschen, die wirklich jeden Euro umdrehen müssen.
Wir schauen auf die Uhr. Viel Zeit bleibt uns leider nicht mehr, aber eine Anruferin werden wir vielleicht noch reinnehmen können. Frau Kurban ist noch in der Leitung. Guten Tag, Frau Kurban. Was wollen Sie von Herrn Bilharz wissen?
Ja, hallo. Ich habe eine Frage, die mich seit Jahren plagt. Und das ist Folgendes. Von uns Bürgern wird erwartet, dass wir CO2 sparen, womöglich auch diese Sendung von Ihnen beschäftigt sich damit. Bei der Wirtschaft beobachte ich aber, dass die Verschwendung von CO2 hingenommen wird. Es wird wenig gemacht. Als Beispiel sage ich jetzt die Fußgängerzonen und die Geschäfte da. Ich sehe jeden Winter die Geschäfte heizen bei offenen Türen und keiner sagt was. Und manche Geschäfte haben eine Front von 6 Meter. Ich wohne in Heidelberg, in der Nähe ist, hier ist es so, Heidelberg hat eine Anerkennung bekommen, weil die Stadt so umweltfreundlich ist. Aber trotzdem, und in Mannheim ist es nicht anders. Also 6 Meter Front offen, die dürfen heizen. Und ja. Im Sommer dürfen die auch kühlen.
Also da höre ich raus, wenn wir als Verbraucher uns jetzt hier schon eine Stunde lang fragen, was können wir für den Klimaschutz tun, dann bitteschön, Frau Kurban, wenn ich Sie richtig verstehe, dann soll doch auch die Wirtschaft, dann soll doch auch der Handel stärker in die Pflicht genommen werden. Herr Bilharz, das unterschreiben Sie sofort, würde ich sagen, oder?
Ja, das ist nicht so. Meine Frage ist, warum ist es nicht so? Warum? Da muss ein Grund geben. Warum wird das nicht schon lange gemacht?
Ja, das schließen wir noch mit an. Genau.
Ja, danke. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, tschüss. Herr Bilharz, unterschreiben Sie so, ne?
Genau, aber es ist halt wie immer, die Ideen sind schnell formuliert. In der Praxis muss man sich durchdenken. Man bräuchte eine Regelung, die Geschäften ab einer gewissen Temperatur verbietet, die Tür offen stehen zu lassen. Dann müsste man das kontrollieren. Der beste Weg geht da auch über den Preis. Das heißt, wenn die Energiepreise kontinuierlich ansteigen, haben die Geschäfte entsprechenden Anreiz, auch da das Marketing ein bisschen zurückfahren, denn es geht ja da wieder um den Kunden. Die Kunden kommen natürlich schneller ins Geschäft, wenn die Türe offen steht. Es ist ja nicht so, dass die Geschäfte das aus Lust und Tollerei machen, sondern sie wollen, dass die Leute im Prinzip nicht lang überlegen, sondern ins Geschäft fallen. Und da muss man wieder abwägen, wie kriegen wir da eine vernünftige Lösung hin, dass sowas möglichst im Winter, wo geheizt wird, nicht passiert.